Einen schönen guten Morgen zur Naturheilpraxis bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über die besten Heilpflanzen für die Hausapotheke. Mein Studiogast ist der Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Franziskus Groß. Er ist mein Studiogast. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott, Frau Böhler, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Naturvölker, die haben ihre Hausapotheke direkt vor der Haustür. Bei uns sieht das schon etwas anders aus. Laut Studien besitzen die wenigsten Single-Haushalte zum Beispiel explizit eine Hausapotheke. Die verschiedenen Medikamente sind eher verstreut im Haushalt zu finden. Anders ist das wohl schon in Haushalten mit Kindern, so heißt es. Dort gibt es eine Hausapotheke. Und dabei ist der Inhalt wohl ganz individuell und abhängig von der Anzahl und dem Alter natürlich der Familienangehörigen. Vorhanden sein sollte neben den benötigten Medikamenten immer auch Verbands- und Hilfsmittel für eventuelle Notfälle, so zum Beispiel eine Salbe oder Gel gegen Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Mittel gegen Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Blähungen oder Verstopfungen und Durchfall. Nicht fehlen sollte auch nach Fachleuten vielleicht ein Brand- oder ein Wundheilgel oder Wunddesinfektionsmittel und dann die individuell persönlichen Medikamente für die Dauerbehandlung chronischer Erkrankungen. Mein heutiger Gast, liebe Zuhörer, sagt, in die Hausapotheke gehören auf jeden Fall Heilpflanzen, denn sie bieten zahlreiche, höchst wirksame Möglichkeiten zur Selbstmedikation und sind oft preiswerter als fertige Medikamente aus der Apotheke. In der nächsten Stunde bekommen Sie praktische Tipps, welche Heilpflanzen, wieso und warum in die Hausapotheke gehören. Und da sprechen wir zum Beispiel über Heilpflanzen wie Pfefferminze und Holunder. Der Pfefferminztee, der nicht nur am Abend oder am Morgen zum Essen schmeckt, und der Holundersaft, der nicht nur einem im Sommer wohl bekommt, sondern besonders, wenn ein Infekt daherkommt, eine wichtige Heilpflanze ist. Oder Salbei gegen Halsschmerzen bzw. inhalieren oder Kamille und Schafgarbe als superwirksame Mittel bei Magenverstimmungen. Aber wir sprechen gleich auch über Hausmittel wie den Kartoffel-Zwiebel-Quarkwickel oder Spitzwegerich-Umschläge. Vielleicht kennen Sie ja das ein oder andere schon und hat auch positive oder auch negative Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel mit der Kamille, die mögen viele nicht. Aber wir möchten das alte Wissen, das wir vielleicht noch von unseren Eltern und Großeltern können, heute ganz neu ins Bewusstsein rufen. Und im Lauf der Sendung, liebe Zuhörer, sind Sie eingeladen, anzurufen, Fragen zu stellen und Ihre Erfahrungen zu teilen. Jetzt noch ein paar Worte zu meinem Gast, Andreas Groß. Er ist seit 1992 Heilpraktiker in eigener Praxis, also 25 Jahre. Seine medizinischen Erfahrungen hat er unter anderem im Rettungsdienst erhalten. Herr Groß ist ausgebildeter Rettungsassistent mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Anästhesie und Notfallmedizin, und er hat auch eine Spezialausbildung für Katastropheneinsätze im Ausland. Zu seinen Behandlungsmethoden gehören neben der traditionellen europäischen Naturmedizin, wo er in Fachkreisen auch als Spezialist gilt, die Regulations-, die Entgiftung- und Schmerztherapie und die klassische Neuraltherapie. Er kennt sich auch aus in Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Seine Frau ist mit in der Praxis in Taufkirchen bei München tätig und ist Hildegard-Therapeutin. Ja, Herr Groß, man spricht doch in Bezug auf die Pflanzenheilkunde immer von der sanften Medizin. Nun, in eine Hausapotheke gehört doch Medizin, die schnell und auch effektiv wirkt. Schaffen das die Heilpflanzen?
Ja, diese Hausapotheke sollte natürlich immer individuell angepasst sein. Das heißt, an die jeweilige Konstitution bzw. auch die Krankheitsneigung. Es gibt Menschen, die neigen viel schneller zur Erkrankungen, zum Beispiel von der Lunge, dass sie schnell husten und Erkältungserkrankungen bekommen. Andere wiederum, wenn sie in den Urlaub fahren, sie nehmen ja oft die Reiseapotheke oder die Hausapotheke als Reiseapotheke dann zum Teil mit, sind wieder anfälliger gegen, also bei Verdauungsstörungen, Durchfälle zum Beispiel. Und so passt sich eine Reiseapotheke schon immer auch an den jeweiligen Menschen an, der diese zurecht und zusammenstellt für sich oder zum Beispiel, wie Sie schon gesagt haben, auch in der Familie für die Kinder. Die sanfte Wirkung, dieser Name kommt eigentlich auch von dem Wirkprinzip der Pflanzenstoffe. Also sie wirken biochemisch nicht so schnell und man kann auch sagen effektiv wie allopathische Mittel, also die auf der Ebene, sag mal, von künstlich-chemischen Reaktionen, dann nicht unbedingt immer zur Heilung, sondern in allererster Linie erst einmal zur Unterdrückung der Symptomatik führen. Heilpflanzen wirken synergetisch, wirken langsam, aber doch effektiv und vor allen Dingen sehr nachhaltig. Also wenn Erkrankungen, ob das jetzt eine banale Erkältung ist oder ein Magen-Darm-Infekt, wenn dies mit Heilpflanzen behandelt wird, das können reine Teedrogen sein, also ein klassisch aufgekochter Tee, aber auch eine einfache Tinktur, dann kann es sein, dass tatsächlich auch Heilungsprozesse entstehen, die auch sehr nachhaltig sind, weil die Symptomatik, wie gesagt, nicht unterdrückt wird, sondern es kommt zu Korrekturen im Organismus mit der Folge einer vollständigen Ausheilung.
Mhm. Welche klassischen Einsatzbereiche von Heilpflanzen gibt es denn nun für die Hausapotheke?
Nun ja, es gibt diese klassischen kleineren, ja, Wehwehchen, das können Verletzungen sein, äußerlich Schürfwunden, Prellungen, Verstauchung, die man gut mit Umschlägen, ob das Retterspitz ist, ob das zum Beispiel Beinwellpräparate, spitzwegerig Umschläge sind. Es gibt aber auch ganz diese leichten banalen Infekte, wo man merkt, Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, da hat man als Zugriff dann zum Beispiel die Pfefferminze, die ja jetzt gerade in der Zeit im Sommer eher kühlend ist, die aber gleichzeitig auch wieder, und das ist das Schöne bei den Heilpflanzen, in verschiedenen Bereichen wirkt, also sie entgiftet auch, weil der Gallefluss angeregt wird. Wir kennen aber auch ganz einfach die Kamille oder die Schafgarbe. Schafgarbe mit ihrer sehr sanften Wirkung, ähnlich wie die Melisse, entkrampft auch den Verdauungstrakt. Also bei diesen einfachen Magenverstimmungen, bei Infekten, bei Halsschmerzen hat man eine sehr gute Möglichkeit, sich selbst helfen zu können. Die stärkeren Beschwerden, das kann zum Beispiel eine Bronchitis sein, die über einen längeren Zeitraum besteht oder die sehr heftig ist in der Produktion mit Schleim. Dazu zählt aber dann auch schon eine Blasen- oder Nierenentzündung. In manchen Fällen erfordert das dann auf jeden Fall auch eine Rücksprache mit Fachpersonal, das heißt mit einem Arzt für Naturheilkunde oder mit dem Heilpraktiker, der dann begleitend auch Ratschläge gibt. Das kann auch telefonisch erfolgen. Und das geht hin bis tatsächlich zu den schweren Erkrankungen, die zum Beispiel im Sinne der biologisch adjuvanten Krebstherapie auch eingesetzt werden. Es gibt in der Forschung immer mehr Erkenntnisse, die sagen, dass die Pflanzen unter anderem durch die sogenannten sekundären Pflanzenrohstoffe, durch Polyphenole zum Beispiel, dass diese sekundären Pflanzenwirkstoffe antikanzerogen sind, also in der Krebstherapie eingesetzt werden und dass die Forschung also da auch in der Richtung sehr viel Zeit und Mittel investiert, weil die Wirkung doch immer wieder erstaunlich ist. Aber diese schweren Erkrankungen beziehen sich ja dann nicht direkt auf die Hausapotheke, aber zumindest auf die Möglichkeiten, mit Pflanzen unterstützend schon auch was zu machen und in der Onkologie, also in der biologisch adjuvanten Krebstherapie, sind Pflanzen sehr wichtig, weil sie einerseits die Nebenwirkungen zum Beispiel auch von schulmedizinischen Mitteln abfangen können und weil sie gleichzeitig auch einen Schutz bieten für Organe, die durch andere Medikamente belastet werden, also Schleimhäute vom Magen oder auch die Nieren und die Leber.
Da kommen wir vielleicht auch schon zu einem Themenbereich, was man auch wissen sollte über die einzelnen Pflanzen auch, über deren Einsatzgebiete. Da wollen wir jetzt drüber sprechen, nämlich was sollte man denn vorrätig haben? Und was sollte ich zum Beispiel auch über die Kamille wissen, die ja auch in jeden Haushalt gehört?
Ja, die Gestaltung, die quantitative und qualitative Form einer Hausapotheke für sich selber oder auch für die Kinder richtet sich einerseits nach den Schwachstellen. Wie schon gesagt, es gibt Menschen, die neigen gerade jetzt bei dem Wettereinbruch, der jetzt vorliegt, zu einer vermehrten Produktion von Schleim in den Bronchien, im Nasenrachenraum, in den Nebenhöhlen. Und da ist es gut, wenn diese Menschen sagen, ich unterstütze meine Erkrankung oder meine Beschwerden zum Beispiel mit Inhalation, mit Kamille. Denn Kamille hat eine sogenannte adstringierende Wirkung. Das bedeutet, dass die Schleimhäute sich zusammenziehen. Gleichzeitig sind die Wirkstoffe der Kamille auch entkrampfend, sowohl auf die Bronchien, ähnlich wie der Thymian, aber auch direkt auf die Schleimhäute. Und die Kamille hat auch eine sehr starke antientzündliche Wirkung. Es ist eigentlich in der Hausapotheke für die Kinder ein Klassiker. Die Kamille ist eine der größten Kinderheilpflanzen. Sie wirkt sehr gut über die Schleimhäute. Und da ja die Schleimhäute in ihrer Entwicklung, sowohl Magen-Darm-Schleimhäute wie zum Beispiel Schleimhäute im Nasennebenhöhlen oder im Rachenbereich, da wirkt die Kamille also immer in diesem Bereich. Und die Kombinationen, gerade entzündungshemmend, wenn man das einsetzt, ist dann gut. Der erwähnte Thymian, der ja bronchial entkrampfend ist. Und diese Kombinationen Kamille, Pfefferminz, das ist findet man hin und wieder mal auch in Fertigprodukten. Da sollte man wissen, dass die Qualität der Kamille eher ja eine zusammenziehende, eine anspannende Pflanze ist, die auch von der Qualität her wärmend ist, während die Pfefferminze kühlend und entkrampfend ist. Also da heben sich die Wirkungen auf. Und das sind ein paar kleine Dinge, die sollte man wissen, dass Heilpflanzen sehr gut kombinierbar sind, aber einige sich in ihrer Wirkung aufheben. Und das ist halt wichtig, dass man bei der Behandlung von bestimmten Erkrankungen einfach entweder eine Einzeldroge nimmt als Tee, als Tinktur, oder man greift auf Fertigpräparate zurück, oder man fragt, das passiert halt in der Praxis häufig, dann nach, was kann ich zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen, was gehört in meine Hausapotheke. Es gibt Mittel, die für den Verdauungstrakt gut sind, die für Nierenblasenstörungen sehr gut sind, aber auch Menschen, die hin und wieder bei kalt-feuchtem Wetter oder bei Einbrüchen vom Schnee dann vermehrt Schmerzen haben. Und dann sagt man, in der Zeit brauchst du zum Beispiel deinen Weidenrindentee oder deinen Eschenblättertee.
Bleiben wir nochmal bei den Lungenpflanzen, denn das ist so der Klassiker, dass man in der Hausapotheke doch Heilpflanzen auch vorrätig hat, die ich sofort bei aufflammenden Erkältungskrankheiten, bei Infekten einsetzen kann.
Ja, man sagt, umso schneller man diese Pflanzenwirkstoffe einsetzt, das kann ein Erkältungstee sein mit Lindenblüten oder Thymian, den man am Abend, wenn man schon die ersten Erkältungsbeschwerden hat, einsetzt. Wichtig ist, dass gerade bei den sogenannten Lungenpflanzen, dass sehr viele Pflanzen, die auf die Lunge wirken, auch interessanterweise eine Wirkung auf den Darm zum Beispiel haben, auf den Verdauungstrakt. In der fötalen, also in der embryonalen Entwicklung, sieht man ja die Zusammenhänge zwischen dem Verdauungstrakt und dem Atemtrakt. Und wir haben da einen Klassiker, das ist der Aland, eine sehr kräftige Pflanze, schöne gelbe Blüten. Er kann große Blätter haben und gibt verschiedene Formen. Und der Aland ist in seiner Wirkung sowohl im Darm angesiedelt, aber auch in der Lunge. Und er führt einfach zur Entlastung des Bronchialsystems. Nicht ganz so wie der Thymian. Der Thymian hat speziell eine bronchiolytische, also eine entkrampfende Wirkung innerhalb der Bronchien. Aber aufgrund der ätherischen Öle sind auch sehr viele antibakterielle Wirkprinzipien zu finden. Der Aland hingegen kräftigt auch die Lunge. Ähnlich wie der Schachtelhalm. Schachtelhalm ist ja doch eine klassische Nierenpflanze. Aber er hat eine sogenannte stabilisierende, also gewebestabilisierende Wirkung, Schachtelhalm oder auch als Zinnkraut, Equisetum auch genannt, bekannt. Und dieser Schachtelhalm wirkt einerseits auf die Nieren, das ist die klassische Form, wo man es oft einsetzt im Sinne der Durchspülungstherapie. Aber, und das ist das Interessante bei Heilpflanzen, dieses Wirkspektrum ist sehr vielfältig und deswegen stabilisiert er das Gewebe der Lunge, kräftigt die Lunge und hilft zum Beispiel auch, Schleim abzuhusten. Ein etwas vergessenes Pflänzchen ist die Pimpinellenwurzel, die auch den Schleimauswurf verbessert.
Wir sprechen heute über die besten Heilpflanzen für die Hausapotheke mit dem Heilpraktiker für europäische Naturmedizin Andreas Groß. Jetzt haben Sie schon Pflanzen genannt, die eher nicht so bekannt sind. Vorhin haben wir über die Kamille gesprochen und über den Thymian, Thymian-Tee, Thymian auch als Kraut im Garten ist bekannt, vielleicht auch auf der Fensterbank. Aber Alant und Schachtelhalm sind eher unbekannte Heilkräuter. Wo bekomme ich denn Präparate? Trinke ich sie als Tee? Sind es Tabletten? Wie nehme ich zum Beispiel Alant zu mir?
Also es gibt ja doch immer noch, Gott sei Dank, Apotheken, die durchaus im Sinne der Phytotherapie viele Teedrogen, Einzeldrogen vorrätig haben, die auch Tees mischen. Das ist allein den Apotheken freigestellt, Mischungen zu machen. Heilpraktiker selber dürften zwar Einzeldrogen abgeben, aber sobald sie zwei Pflanzen miteinander mischen, gilt es bei uns als Herstellung eines Medikamentes und das ist also nur den Apotheken erlaubt. Und man sollte schauen, wenn man zum Beispiel eine Rezeptur von seinem Heilpraktiker oder auch eigene Rezepturen im Sinne der Laienmedizin aus einem Fachbuch sich zusammenstellt, dass diese Apotheke dort auch relativ schnell auch an qualitativ hochwertige Pflanzen rankommt. Also eine Apotheke, die zweimal im Monat einen Tee zusammenstellt, also aufgrund eines Rezeptes, da muss es nicht immer auch eine frische Zubereitung sein. Also man sollte schon schauen, dass man in einem Kräuterhaus, die spezialisiert sind, auch auf Teedrogen, dass man sich das dort machen lässt. Generell lassen sich die Pflanzen heute innerhalb von ein, zwei Tagen ja alle besorgen.
Also Alant eher als Tee trinken?
Der Alant als Tee, es gibt den Alant natürlich als Tinktur, als alkoholischer Auszug. Man hat früher oft auch zum Beispiel Thymian in Likörwein ausgelöst. Es gab halt diese Bronchalweine, so wie man den Wermutwein kennt. Und Pimpinellenwurzel hatte ich erwähnt, so als schleimlösendes Mittel. Die Königskerze sehr gut bei Tracheitis, also bei Entzündung der Luftröhre und auch der Bronchien. Wobei doch die Königskerze mehr auf die Luftröhre wirkt und der Thymian eher auch auf die Bronchien. Aber das sind zum Beispiel Pflanzen, Pimpinellenwurzel, Königskerze und Thymian, die eine sehr gute Wirkung auf dem gesamten bronchialen Bereich hat. Auch einsetzbar, nicht nur im akuten Fall, sondern auch bei chronischer Bronchitis ist das unterstützend ein sehr hilfreiches Mittel. Und ich bekomme ja sehr viele Informationen, sehr viele Tipps, auch Rezepturen und wertvolle Hinweise von meinen Patienten, die ich dann so fachlich überprüfe. Und ich freue mich immer, wie sich mein Wissen auch durch meine Patienten dann immer wieder auch ergänzt. Und ich werde dadurch bereichert und bin also wirklich sehr dankbar. Ich bekomme auch nach Radiosendung E-Mails von vielen Patienten, die mir dann einen Hinweis schicken oder Erfahrungen aus ihren eigenen Familien, Rezepturen. Und das ist sehr bereichernd und sehr erstaunlich. Ich habe vor einiger Zeit auch im Zusammenhang bei der Vorbereitung von diesem Vortrag in dem Buch gelesen vom Kräuterfacher Künstler. Er hat ja wunderbare alte Beschreibungen über alte Heilpflanzen. Und man findet dort Hinweise, die aus Sicht der Wissenschaft sich wahrscheinlich gar nicht begründen lassen, aber die trotzdem eine hervorragende Wirkung haben. Und das kennt man oft aus der Medizin der heiligen Hildegard, wo einige Rezepturen wissenschaftlich oft nicht nachvollziehbar sind. Aber die Wirkung, und sie war ja nun nicht nur medizinische Gelehrte, sondern auch Mystikerin, also sie hat doch Einblicke in Bereiche bekommen, wo uns das Wissen durch wissenschaftliche Methoden tatsächlich verschlossen bleibt, aber die Wirksamkeit auf den kranken Menschen ganz klar beweisbar ist. Ja.
Sie möchten wir jetzt laden, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Fragen stellen können. Unser Thema heute in der Naturheilpraxis, die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Teilen Sie mit uns auch Ihre Erfahrungen, Ihr Hausrezept, das vielleicht schon seit Traditionen auch übermittelt wurde. Rufen Sie uns an. Die Rufnummer ist die 089 517 008 008. Also Naturheilpraxis heute, unser Thema, die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin mit Andreas Franziskus Groß. Jetzt sind Sie eingeladen, sich auch in die Sendung mit Ihren Fragen einzubringen, aber auch mit Ihren Erfahrungen. Die Rufnummer 089 517 008 008. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Gleich geht's weiter. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Heute ist mein Gast der Heilpraktiker Andreas Groß. Wir sprechen über die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Wir haben jetzt eben schon über die klassischen Mittel gesprochen, die bei leichten Erkrankungen, bei banalen Beschwerden, so wie es um einen Gast bezeichnet hat, im Hause sein sollten, bei leichten Infekten, die Pfefferminze, der Holunder, Thymian oder die Lungenkräuter Alant, Schachtelhalm, Pimpinelle, Königskerze, aber auch bei Magenverstimmungen über die Kamille und die Schafgarbe haben wir schon gesprochen und den Salbei bei Halsschmerzen. Wer kennt sie nicht? Die Salbei-Bonbons. Und dann haben wir Sie eingeladen, liebe Hörer, sich einzubringen mit Ihren Erfahrungen. Wir sind gespannt, was für Sie in Ihre Hausapotheke gehört und welche Fragen Sie auch haben. Frau Schumacher, Sie haben uns angerufen. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen. Ich habe gleich mehrere Fragen. Eine Frage wäre, mein Vati hat Wasser in den Beinen und die Ärztin tippt auf die Nieren. Was könnte ich da noch unterstützend, ich meine die Wassertabletten, klar, das ist das eine, aber was kann man unterstützend noch bei Wasser in den Beinen an Tees anbieten?
Also, herzliches Grüß Gott, Frau Schumacher.
Ja, Grüß Gott, ich grüße Sie.
Das Wasser in den Beinen, man muss natürlich die Ursache finden. Es kann die Niere sein, dass sozusagen zu viel Wasser den Körper wieder zurückgeführt wird. Es gibt einige Parameter, die man testen sollte im Labor. Das ist das sogenannte Cystatin C. Das ist ein Marker zur Früherkennung der Nierenschwäche, also der Niereninsuffizienz. Und es gibt die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate. Das bedeutet, dass man überhaupt erstmal die Filtrationsleistung der Niere anschaut. Es kann durchaus sein, dass ja eine Nephrose vorliegt, das heißt eine beginnende Schwäche der Niere. Leider wird das oft viel zu spät entdeckt.
Ja, der war ein bisschen schlecht beim Vati, das ist richtig. Der GEF, ne? Das ist ja der GF.
Genau. Und wenn der schlecht ist, das muss man altersentsprechend dann immer vergleichen. Also automatisch wird es mit zunehmendem Alter immer weniger. Aber dieses GFR, also glomeruläre Filtrationsrate, wenn die schlecht ist, sollte man auf jeden Fall in dem Fall, das passt auch sehr gut zur Sendung, mit pflanzlichen Mitteln versuchen, die Niere zu entlasten, indem man natürlich auch die Leber unterstützt, weil die Leber das Blut auch entgiftet und dieses entgiftete Blut muss ja dann auch von der Niere filtriert werden. Das heißt, wenn die Niere schwach ist, bedeutet das ja auch, dass sozusagen ein gewisser Teil der Gifte wieder zurückgeführt werden und damit die Leber belasten. Man spricht vom renalo-hepatischen Syndrom. Gleichzeitig die Niere kann man entlasten, indem man das Lymphsystem auch unterstützt. Also die von mir immer wieder gern verordnete Pflanze sind die Walnussblätter. Also die Walnuss ist ja eine lebendige Apotheke. Dieser Baum, der besitzt eine derartige Urkraft an Wirkstoffen. Und nicht nur in den Blättern, also die frischen Blätter kann man jetzt schon ernten, so Ende Mai. Aber man kann auch dann die Cortex juglandis, das heißt diese Fruchtschalen, diese grünen Fruchtschalen ernten. Früher wurden dort hervorragend, und es wird auch heute noch gemacht, hervorragende also Heilweine, Medizinalweine hergestellt. Und das Lymphsystem unterstützen kann man natürlich auch mit Ringelblume zum Beispiel, mit Steinklee. Aber die Nieren immer im Auge behalten. Und der Tee, und das ist das Gute, wenn man jetzt einen Tee zusammenstellt für Menschen mit einer herabgesetzten Nierenleistung, er wirkt halt sanft, er wirkt über einen längeren Zeitraum. Man muss die Werte zwischendrin mal kontrollieren, aber ich erlebe das immer wieder, dass bei Nephrose die Werte von der Filtration sich tatsächlich auch wieder verbessern können.
Mhm. Frau Schumacher, Sie hatten mehrere Fragen. Eine Frage bitte noch, weil wir haben die Leitungen voll.
Ja. Mutti hat grünen Star. Mhm. Und der ist so, dass der Sehnerv verkrümmt ist, verkümmert, also mit Zysten besetzt. Die Tropfen, das ist das eine. Aber was gibt es da noch pflanzlich an Tees, was ich ihr vielleicht mit Gutes tun könnte? Mhm. Ist ja auch Besteref-Patient, Osteoporose-Patient, spielt ja vieles eine Rolle mit.
Mhm. Dankeschön für die Frage.
Mhm. Der grüne Star darf man nicht verwechseln mit dem grauen Star. Das ist ja die Eintrübung der Linse. Und der grüne Star, auch medizinisch als Glaukom bezeichnet, entsteht ja aufgrund einer zu starken oder zu großen Pupille. Und diese Pupille verhindert, dass dann ein Rückfluss von dem vorderen Augenwasser in den hinteren Bereich, also das vordere, die vordere Kammer, kann die Augenflüssigkeit im Inneren nicht nach hinten ableiten. Und damit entsteht ein zu hoher Augeninnendruck. Wie gesagt, Glaukom oder auch grüner Star genannt. Und das wird ausgelöst meistens über das Nervensystem, dass der sogenannte sympathische Anteil, das heißt der aktivierende, der Stressnerv, der auch Adrenalin in den Körper dann ausschüttet, dass dieser übersteuert ist. Also man nennt das oft vegetative Dystonie und es kommt dort zu einer chronischen latenten Vergrößerung der Pupille. Also vereinfacht gesagt, ein Mensch, der angespannt ist, der unter Stress ist, der auch vielleicht Ängste hat, hat im Allgemeinen eine große Pupille. Ruhige Menschen, die neigen eher zur kleinen Pupille. Und diese permanente vergrößerte Pupille, die muss man im Endeffekt behandeln über pflanzliche Wirkstoffe. Das könnte sein Melisse, das könnte sein Baldrian, das könnte aber auch sein der Lavendel. Das heißt im Allgemeinen beruhigende, harmonisierende Pflanzen, die das Nervensystem, wie man so sagt, sedieren, also beruhigen. Und dann kann es durchaus dazu kommen, dass die Pupille über den Tag verteilt öfters kleiner ist und das Wasser zurückfließen kann. Wichtig ist, es muss immer beobachtet werden. Es darf nicht über einen längeren Zeitraum erhöht sein, weil dann muss man schulmedizinische Mittel geben, Tropfen zum Beispiel, damit einfach der Sehnerv nicht geschädigt wird.
Dankeschön, Frau Schumacher, für Ihre Fragen. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Herr Matthes, Sie haben uns erreicht aus Dillingen. Grüß Sie Gott.
Das ist die Frau Matthes, weil eben nach dem Geschlecht gefragt wurde. Ich möchte mich bedanken für die umfassende Erklärung des Herrn Groß. Nicht einfach nur ein Hinweis auf den Tee, sondern auch die Hintergründe, die erklärt werden. Ich habe eine Bitte um Schwindel bis zum Meniere'schen Syndrom.
Also Frau Matthes, grüß Gott.
Gott, Herr Groß, ich danke Ihnen.
Danke auch für die Frage. Es ist halt so, Schwindel muss natürlich auch, wie alle anderen Dinge, hinterfragt werden. Wann ist es erstmal aufgetreten? Was verbessert ihn? Was verschlechtert ihn? Schwindel kann oder wird häufig ausgelöst durch eine Irritation der Halswirbelsäule, wenn die sogenannte Nackenschlagader, diese Arteria vertebralis, nicht immer richtig durchblutet werden kann, dann kann es durchaus zu Schwindel kommen. Schwindel kann ausgelöst werden, zum Beispiel durch latente Herzrhythmusstörungen, die oft gar nicht bemerkt werden, dass also auch das Gehirn nicht regelmäßig mit Sauerstoff versorgt wird. Also Sie merken, die Möglichkeiten sind vielseitig. Es gibt natürlich den also den Innenuhrschwindel, Lageschwindel. Wichtig ist, dass die Ursachenforschung betrieben wird. Es gibt jetzt sicher keine klassische Pflanze, die gegen den Schwindel wirkt. Wo man gute Erfahrungen gemacht hat, ist, das Ur steht in einem gewissen reflektorischen Zusammenhang auch mit dem Nierenblasensystem, also Schwindel auch über die Niere behandeln, um zum Beispiel die Qualität des Blutes zu verbessern, damit sozusagen das Blut A weniger Gifte hat und eine bessere Strömungseigenschaft besitzt, damit das Innenohr gut durchblutet wird. Und andererseits auch über den Verdauungstrakt, speziell auch über die Leber. Also da geht es auch um Blutqualität, Lymphe wird auch mit einbezogen. Aber wie gesagt, Frau Matthes, das erfordert tatsächlich ein genaues Hinschauen, denn schulmedizinisch sind ja oft die Ursachen beziehungsweise auch diese therapeutischen Erfolgskonzepte nicht immer gewährleistet. Also es gibt Menschen, die haben sehr viel probiert und haben kaum Verbesserung erfahren. Und wir haben aber schon Fälle in der Praxis gehabt, wo durch osteopathische Korrekturen der Halswirbelsäule und vielleicht eine Verbesserung der Entgiftungsleistung der Leber tatsächlich der Schwindel auch verschwunden ist. Aber Ursachenforschung, da kommt man nicht dran vorbei.
Dankeschön auch für Ihre Frage, Frau Matthes. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ich grüße Sie. Ich habe eine Bitte. Ich habe ganz Problem mit meinem Fuß. Ich habe kalte Füße und zwischen die Fußsehe ist immer Hornhaut. Ganz arg und ganz weiß und schmerzhaft. Mhm. Und auf meine Fesseln kommt immer so viel Vereiterung oder wenn ich rausmache, kommt so wie Stein raus. Mhm. Was kann ich machen?
Also es kann durchaus sein, es ist natürlich aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber es gibt Möglichkeiten, wo auch die Durchblutung eingeschränkt sein kann, sowohl arteriell, das heißt in den Zufluss des Beines, als aber auch über den Abfluss. Da spielt vor allen Dingen das venöse System, die Venen, aber auch das Lymphsystem eine Rolle. Ansonsten, wenn die Tendenz besteht zu eitrigen Reaktionen, also da siedeln sich ja oft dann Bakterien an, die vom Immunsystem nicht eliminiert werden können. Da ist es in allererster Linie wichtig, dass die Versorgung des Beines, also auch des Fußes, mit einem sauberen Blut, also gute Durchblutung, auch gute Entlastung über Venen, über Lymphe, dass das gewährleistet ist. Das ist das Erste. Ansonsten, gerade wenn Veränderungen sind in der Haut, das muss ja dermatologisch analysiert werden. Es gibt verschiedene Formen der Schuppenflechte, Psoriasis. Es gibt aber auch bestimmte Erkrankungen, die sich tatsächlich in diesen Bereichen manifestieren, auch in Verbindung mit bestimmten Akupunkturmeridianen. Und man sollte einfach schauen, wann oder in welchen Bereichen genau diese Hautveränderungen zum Beispiel auftreten.
Dankeschön für die Beantwortung der Frage unserer Hörerin. Dankeschön für Ihren Anruf. Nun haben wir einen Herrn in der Leitung. Herr Reich, grüße Gott aus Wemding.
Ja, Reichert zu Wemding, bin über 85 Jahre alt. Ich hätte folgende Frage an Herrn Groß. Ich habe immer sehr schnell Bronchienerkältungen, also sehr verschleimt. Manchmal bin ich wieder längere Zeit ganz frei und auf einem Schlag habe ich wieder Bronchiengeschichte. Was kann ich da tun?
Ja, also diese wiederkehrende Bronchitis, die kann viele Ursachen haben. Ich hatte es am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, wenn man Erkrankungen der Lunge gerade mit auch vermehrter Schleimbildung behandelt. Man spricht ja dort auch von einem gewissen Phlegma. Schleim ist ja kaltfeucht, der vom Körper nicht verbrannt wird. Man sollte von der Ernährung dann, zumindest in der Zeit, wenn der Schleim sich sehr vermehrt hat, vermeiden, dass man zum Beispiel Milch oder auch Bier zu sich nimmt, weil diese beiden Getränke den Schleim ja noch vermehren, das Phlegma und die Bronchien dann noch mehr verschleimen. Also Bronchien auch behandeln über Bitterstoffpräparate. Das kann ein Wermuttee sein. Also da ist die Kombination auch von den Pflanzen durchaus fachlich machbar, dass man Lungenpflanzen, zum Beispiel den Aland, aber auch den Thymian in Verbindung mit dem Wermut zum Beispiel nimmt oder 1000 Güldenkraut oder den Enzian, dass man also Bitterstoffpräparate zuführt, um auch die Schleimhäute zu entlasten, die Schleimhäute des Verdauungstraktes, aber eben gleichzeitig dadurch auch die Schleimhäute der Lunge. Was ein wichtiger Aspekt ist, das muss abgeklärt werden, dass die Herzleistung funktioniert. 85 ist Gott sei Dank ein hohes Alter, aber trotzdem kann mit 85 auch ganz unbemerkt die Herzleistung phasenweise auch nachlassen, sodass der Durchfluss des Blutes durch die Lunge nicht mehr so optimal ist. Es gibt dann einen Rückstau und das führt auch wieder dazu, dass in der Lunge oft vermehrt Schleim produziert wird, vor allen Dingen dann in Verbindung. Wir hatten das ja schon gehört bei der vorigen Frage, wenn die Beine dann noch dick sind und eventuell dann auch eine Luftnot besteht, kann das auch ein Hinweis sein auf eine herabgesetzte Herzleistung.
Dankeschön. Dann darf ich jetzt Frau Kinzler begrüßen. Grüße Gott. Aus Augsburg rufen Sie uns an.
Grüße. Ja, grüß Gott. Mein Name ist zwar Zinkler wie Zeppelin, aber ich bin die Frau aus Augsburg.
Ja, grüße Gott,
ich
Frau Zinkler.
Einen Rat geben. Meine Erfahrung, ich bin auch 85 Jahre und zwar habe ich eine starke Arthrose an den Knien und es war bereits der OP-Termin ausgemacht mit dem Arzt und dann sagt mir noch mein Nachbar, probiert doch mal Retterspitz. Retterspitz ist eine Naturflüssigkeit, die man etwas verdünnt mit Umschlägen, also auflegt. Und ja, die habe ich gemacht, diese Retterspitzumschläge, einige Wochen und die Schmerzen im Knie sind total verschwunden. Ich habe auch bis heute keine OP gebraucht. Und jetzt sehe ich neuerdings Probleme. Ich habe starke Krampfadern an dem rechten Fuß, wo die Krampfadern so schlimm sind. Und da hatte ich Schmerzen und dann ist mir eingefallen, ja, ich könnte auch mit dem Retterspitz was probieren. Und habe dann also am Gelenk unten, wo die Schmerzen auch, die Schwellung da war, ein Retterspitzumschlag gemacht und ein paar Stunden muss man halt den Umschlag dann schon drüber lassen. Und tatsächlich, die Geschwulz ist zurückgegangen, auch die Schmerzen, sodass es mir auch wieder besser geht mit diesem.
Ja, Frau Zindler, Sie haben das ja jetzt gesagt, gerade das mit dem Retterspitz ist ja eine altbewährte Methode, wo man Umschläge macht. Man kann das auch sehr kühl auflegen und dann langsam baut sich ja in diesem Wickel eine verbesserte, stärkere Durchblutung auf, sodass eben zum Beispiel entzündungsfördernde und auch aggressive Stoffwechselsubstanzen ausgeschwemmt werden aus diesem Areal, in Ihrem Fall den Knien und auch die Krampfadern. Sie werden eben durch dieses Produkt halt dann auch tonisiert, das heißt, der Rückfluss ist besser. Also das sind Produkte, die auch in der Praxis immer wieder eingesetzt und empfohlen werden. Also da liegen Sie schon richtig und häufig entstehen ja Schmerzen nicht aufgrund der Arthrose, sondern eher der Arthritis. Das heißt, Abnutzungen gibt es ja in Ihrem Alter immer, aber die müssen nicht zu Schmerzen führen. Wenn ein abgenutztes Gelenk aber dann in entzündliche Veränderungen hineingeht, dann kann es durchaus schmerzen. Und da ist es wichtig, dass man sich auf diesen Prozess der Stoffwechselstörung konzentriert, das heißt, dass man antientzündlich arbeitet, was zum Beispiel mit Retterspitz funktioniert. Und da gehen tatsächlich die Schmerzen dann auch wieder zurück.
Dankeschön auch für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie weiterhin, Frau Zinkler aus Augsburg. Auf Wiederhören. Schwester Jukunda, Sie haben uns angerufen aus Ravensburg. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich hätte eine Ergänzung zu den Halsbeschwerden. Mhm. Und zwar, wenn ich spüre, dass ich Schluckbeschwerden bekomme oder auch ein Kratzen im Hals, dann gehe ich in den Garten und hole mir ein paar Salbeiblätter und die kaue ich, dass der ganze Saft draußen ist. Mhm. Den Rest, den kann man ja wieder entfernen. Und somit, ich habe nie eine Erkältung oder ganz selten, die länger dauert als 2 mhm. Tage. Und das desinfiziert und tut auch anästhesieren. Also ja. Ich finde, das kann ich nur empfehlen.
Ja, Frau Jukunda, da haben Sie recht. Also das Salbei ist ja eine uralte Pflanze, der vor allen Dingen, wenn eher lokal eingesetzt wird, das heißt im Bereich der Rachen- und Mundschleimhaut, sehr gut wirkt. Er hat eine stark adstringierende, also zusammenziehende Wirkung und dadurch wird die Schleimhaut abgedichtet, die Bakterien können nicht mehr eindringen. Gleichzeitig wird aber auch innerhalb der Bakterien Wasserflüssigkeit entzogen und was da verhindert, diese Pflanzenwirkstoffe, dass die Bakterien sich nicht mehr so schnell bewegen und vermehren können und dadurch hat man diese heilsame Wirkung. Ein sehr gutes Mittel, auch bezugnehmend auf Rachenentzündungen. Mundschleimhautentzündung ist der Blutwurz, Tormentilla. Verwendet wird dort ja der Wurzelstock, sowohl als Tee wie auch als Tinktur. Und Tormentilla ist eine Pflanze, die ich sehr gern auch, also der Blutwurz, die ich sehr gern verordne als Tees bei unseren Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also bis hin Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, weil dieser Blutwurz eine stark entzündungshemmende antibakterielle Wirkung hat, auch einsetzbar in der Hausapotheke als Durchfallmittel und gleichzeitig ist es aber auch lokal im Mund und Rachenbereich einsetzbar als Gurgelmittel. Selbst die von Hildegard von Bingen auch immer wieder angepriesene Rebaschenlauge, Lixivum Dentale, also Weinreben, Holzasche auch genannt, unter dem Namen ist dies auch erhältlich. Und das wirkt sehr gut gegen Parodontitis, das heißt Zahnfleischentzündung, Rachenentzündung. Und diese Rebaschenlauge, die nimmt man zum Spülen und zum Zähneputzen. Und die hat genau wie der Salbei und auch der Blutwurz einerseits eine giftbindende, aber auch vor allen Dingen entzündungshemmende Wirkung.
Und alles bekomme ich in der Apotheke oder es kann auch bestellt werden. Gerade die Rebaschenlauge hat vielleicht nicht jede Apotheke vorrätig.
Das ist die Firma vom Herrn Dr. Posch. Die haben dieses Fertigprodukt Lixivum Dentale genannt und das ist eine Weinrebenholzasche, das heißt die Weinreben werden verascht und pulverisiert und dann im Wein gelöst. Und dadurch entsteht eine hohe Giftbindung der Belastung im Zahnfleisch und im Rachenraum. Und gleichzeitig auch eine, ja, man kann sagen, antientzündliche Wirkung.
Dankeschön, auch für Ihren Anruf, für Ihre Frage hier. Sie haben eingeschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Naturheilpraxis. Wir sprechen über die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Und mein Gast, er gilt als Spezialist, als Fachmann für traditionell europäische Naturmedizin. Er wird auch von Fachkreisen als Sprecher eingeladen. Andreas Franziskus Groß, Heilpraktiker aus Taufkirchen bei München, ist heute mein Gast. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind unsere Gäste. Wir haben Sie eingeladen, Fragen zu stellen, aber auch Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, die noch die nächsten 20 Minuten freigeschaltet ist für Sie unter der 089, das ist die Vorwahl für München, 089 und die Rufnummer 517-008-008. Diese Rufnummer können Sie auch dem Programmfaltblatt von Radio Horeb entnehmen. Und gewählt hat eben die Nummer Schwester Jukunda. Danke für Ihren Anruf. Und jetzt habe ich Herrn Bodemann in der Leitung. Auch Sie darf ich herzlich begrüßen. Aus Meschede sind Sie uns zugeschaltet. Hallo.
Das ist richtig. Hallo, Frau Böhler.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Groß. Also ich habe eine Frage, seit 2 Monaten habe ich einen klassischen, ja, akuten Tinnitus. Mhm. Und der ist bisher klassisch behandelt worden mit Trental 800. Das ist also so ein sauerstoffförderndes Medikament. Und jetzt mache ich noch eine Cortison-Therapie. Können Sie mir auch irgendwas empfehlen, was ich noch machen kann von Naturheilseite?
Ja, also beim Tinnitus, ich hatte es ähnlich dem Schwindel schon erwähnt, ist es wichtig, die Halswirbelsäule wirklich genau mal untersuchen zu lassen, fachlich, dass man mithilfe osteopathischer oder auch chiropraktischer Eingriffe eine eventuelle Fehlstellung korrigiert, vor allen Dingen das Atlas-Axis-Gelenk, also die oberen Kopfgelenke sind da sehr wichtig, weil dort eben diese Arteria vertebralis, also die Nackenschlagader, durchläuft und bei bestimmten Stellungen zum Teil komprimiert wird. Und das führt nicht selten zu Schwindel und Tinnitus. Tinnitus generell, man sagt, man sollte nicht, egal wohin man geht, hoffen, dass man ein Mittel kriegt, was diesen Tinnitus wegmacht. Egal, ob es jetzt schulmedizinisch ist, Cortison oder ob man durchblutungsfördernde Pflanzenwirkstoffe, Ginkgo biloba zum Beispiel, hat sich zum Teil bewährt beim Tinnitus, aber auch den Kopf lymphatisch zu entstauen. Also alle Lymph- und Schleimhautpflegenden Pflanzen sind da auch indiziert in Verbindung schon wieder mit Verdauungspflanzen. Tinnitus kann auch ausgelöst werden, wenn die Lymphe, die durch den Kopf zirkuliert, nicht richtig abfließen kann durch Stauungen. Das ist das eine. Also zwei Fragen sollte man sich stellen. Erstens, wie habe ich es geschafft, einen Tinnitus zu bekommen? Und zweitens sollte man auch nicht darauf warten, dass der Tinnitus weggeht, sondern man sollte sich versuchen, im Sinne der Retraining-Therapie zu engagieren, also dem Tinnitus eher erst einmal, um sich selber von diesem Urgeräusch zu distanzieren zu können, also eine andere Bewertung zukommen lassen. Also dass man, das geht jetzt ein bisschen sogar in den Bereich der Verhaltenstherapie, dass man diesem Geräusch, also dass man eine freundschaftliche, positive Beziehung dazu aufbaut. Es gibt natürlich Menschen, die haben so einen extremen Tinnitus, dass die zum Teil mit Psychopharmaka behandelt wurden, weil sie gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann verliere ich die Kontrolle über meine Psyche, über meine Nerven. Aber man braucht Geduld und aus den Erfahrungen heraus, es ist nicht immer einfach, aber es ist durchaus machbar. Nur erfordert das, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine genaue Abfragung, wann ist er aufgetreten, was verbessert ihn, wann wird er ausgelöst. Oft sagen die Leute, wenn sie ruhig werden, wird es stärker wahrgenommen, hat eine gewisse Logik. Andererseits gibt es aber wiederum auch eine sehr genaue, detaillierte Abstufung der qualitativen Bewertung der Geräusche. Also es gibt Menschen, die sagen, ich habe das Gefühl, mein Urgeräusch klingt so, als stehe ich, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, unter einer Starkstromleitung. Die hören so ein Surren. Die anderen haben wieder das Klingeln. Bei manchen klingt das sogar wie Glocken. Das heißt, aufgrund dieser Qualität kann man schon abstufen, wo man das eine oder andere Mittel eventuell einsetzen kann.
Gut, danke schön für Ihre Frage. Alles Gute, Gottes Segen, heilende Kraft des Heiligen Geistes wünsche ich Ihnen, Herr Bodemann, auf Wiederhören. Das wünsche ich auch allen Hörern, die uns zuhören und die uns auch schon angerufen haben. Jetzt hat uns aus Heidelberg Frau Kammerer angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Kammerer.
Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe sehr große Verdauungsbeschwerden. Ich nehme ein Schmerzmittel, und zwar ist da Morphin drin. Mhm. Und da habe ich teilweise sehr große Verstopfung.
Ja.
Und dann nehme ich vom Arzt, nicht verordnet, aber gesagt, ich soll das Movicol nehmen. Ich nehme das Movicol ganz wenig.
Mhm.
Und dann entleert sich so mein Darm, dass ich ganz fix und fertig bin, der ganze Körper brennt, mhm. was mir niemand sagen kann, wie das herkommt oder was ich noch machen kann, dass ein mildes Mittel.
Mhm. Also es ist so, bei Morphiumpräparaten, die haben als eine der häufigsten Nebenwirkungen. Es wird auch oft eingesetzt, jetzt nicht nur bei Schmerzen, sondern auch bei chronischen, akuten Durchfallerkrankungen. Mhm. Die Nebenwirkung ist die, dass die Motilität, das heißt die Bewegungsfähigkeit des Darmes, mehr oder weniger herabgesetzt oder gar fast gelähmt wird. Also dadurch wird eine sehr starke Obstipation, also diese ganz hartnäckige Verstopfung ausgelöst. Umso länger natürlich der Nahrungsbrei, die Stuhlmasse im Darm verbleibt, umso mehr Wasser wird entzogen und der Stuhl wird immer fester und trockener. Also wichtig ist, man sollte einerseits schauen, dass der Flüssigkeitsgehalt im Nahrungsbrei, im Darminhalt auch hoch ist. Das kann man mit Flohsamen erreichen. Man sollte schauen, dass man auch Bitterstoffe zu sich nimmt, weil diese die Bewegung des Darmes, obwohl sie vom Morphium ja eher gelähmt ist oder sehr herabgesetzt ist, wenn man die Bewegung trotzdem anstimuliert, das sind zum Beispiel, wäre 1000 Güldenkraut, eine hervorragende Pflanze, die man durchaus einsetzen kann, und man sollte auch schauen, dass man den, den Stoffwechsel des Galleflusses anregt. Wir hatten ja früher dieses hervorragende Schöllkraut, das darf man nur noch einsetzen in einer Gesamtalkaloidmenge von, glaube ich, 2,5 Milligramm pro Tag. 3 Tassen Tee am Tag sind eigentlich unbedenklich, aber es darf so nicht mehr verordnet werden. Wir haben als sehr gute Galle- und Leberpflanze den Boldo-Strauch. Wir haben auch dieses Lignum amarum, also sprich das Bitterholz. Artischocke ist nach wie vor bewährt. Auch Kurkuma, aber die Klassiker wie der oder das 1000-Güldenkraut, wie Enzian oder auch Wermut als Bittertee, und zwar immer auch vor dem Essen getrunken, können dazu führen, dass die Verdauungssäfte besser arbeiten, dass der Darm besser sich bewegt und damit diese Verstopfung nicht so hartnäckig ist.
Ich wollte nur noch kurz wissen, wenn ich 2 Tage keinen Stuhlgang habe und nehme dann das Movicol, und dann entleert sich der Darm so schlimm,
ja,
dass ich so viele Nebenwirkungen habe. Also kann ich die Tee als Form Esse trinke, was ich gesagt habe.
Ja, ja, schon. Und diese Nebenwirkungen, die entstehen natürlich einmal durch die Wirkstoffe des Präparates. Andererseits haben sie durch diese sehr plötzliche Darmentleerung sicher auch einen relativen Verlust oder relativ schnellen und hohen Verlust an Flüssigkeit, was zu einer sogenannten Dehydration führen kann, sodass die Gewebe, einschließlich auch das Gehirn, zu wenig Flüssigkeit zur Verfügung hat. Und das kann dann zu einer erhöhten Schmerztendenz führen, die sich dann auch in einer Art brennenden Schmerz äußert, sowohl in den Gelenken wie auch im Bauchraum. Und wie Sie schon sagen, diese sehr plötzliche, intensive Stuhlentleerung, das ist ja eigentlich nur in Situationen, jetzt ohne diesen Präparat, vorhanden, wenn man krank ist, also wenn man Durchfall hat. Und das führt im Endeffekt, also plötzlicher, heftiger Durchfall führt auch sehr schnell zu einer Dehydration, das heißt zum Flüssigkeitsmangel. Und da ist es auch wichtig, dass Sie zumindest in dieser Zeit, wenn Sie das Präparat nehmen, auch wirklich schauen, dass Sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.
Dankeschön für die Beantwortung der Frage von Frau Kamerad, Heilpraktiker Andreas Groß, ausgebildet in traditioneller europäischer Naturmedizin. Unser Thema heute, die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Das ist unser Thema bei Radio Horeb hier in der Lebenshilfe. Wir haben noch ein paar Minuten, in denen wir mit Hörern sprechen können. Frau Sauter, Sie haben uns angerufen. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott. Also ich hätte ein paar Fragen. Und zwar, ich habe seit kurzer Zeit ein schlechtes Sehvermögen. Und hilft da eventuell Kokosöl oder Kokosfett einfach? Das soll, ob das nützt? Und meine zweite Frage ist, die grünen Smoothies, Kirsch, Brennnessel, Grünkohl, Bärlauch, also alles, was roh ist, nützt es dem Körper was? Oder tue ich mit ihm was Gutes? Oder was können Sie dazu sagen?
Also wenn die Leistung, die Sehleistung des Auges nachlässt, das ist natürlich und verständlich, dass das auch vom Spezialisten, vom Augenarzt abgeklärt werden muss. Aus Sicht der Naturheilkunde kann die Qualität der Sehleistung durchaus beeinflusst werden, und zwar mit Hilfe von leberwirksamen Pflanzen. Das Auge reagiert sehr sensibel auf die sogenannte Dyskrasie, das heißt, wenn das Blut belastet ist. Das Blut kann belastet sein, Beispiel aus dem Darm heraus, wenn eine Art Intoxikation besteht, Gärung, Fäulnis, belastetes Blut. Das Blut kann belastet sein durch Medikamentenstoffe, die zum Beispiel auch lebertoxisch sind oder leberschädigend sind. Und eine Lebertherapie oder eine Leberorganaktivierung oder Regeneration zeigt tatsächlich alltäglich auch in der Praxis, dass sehr viele Beschwerden sich verändern, verbessern, unter anderem auch die Sehfähigkeit der Augen, die man vielleicht auch gar nicht immer mit der Leber in Zusammenhang bringt. Aber generell, wenn eine auffällige Verschlechterung der Sehleistung ist und es ist mit dem Augenarzt abgeklärt worden, dass dort keine Augenerkrankung vorliegt, also Netzhautproblematiken zum Beispiel, dann ist der erste Ansatz zumindest schon mal die Leber von dem Organ her. Und da gibt es genau diese Pflanzen, die ich erwähnt hatte, diese Klassiker. Es gibt Schöllkraut-Tinkturen oder Fertigpräparate. Es gibt die Mariendistel, Boldo-Strauch, wir haben das Bitterholz, aber auch Artischocke. Und das sind leberregenerierende Pflanzen. Man kann probieren mit einem feucht-heißen Leberwickel. Das heißt, man legt ein feucht-heißes Tuch auf die rechte Seite im Bereich des Leber-Galle-Systems, aber bis hinten, damit man auch die Rückseite der Leber ansteuern kann, bis hinten in den Rücken hinein, und macht es viermal in der Woche etwa, so, oder alle jeden zweiten Tag, und schaut mal nach einer Woche, ob sich dort schon was tut, weil es kann durchaus sein, wenn der Gallefluss verbessert wird aus der Leber heraus, dass auch die Blutqualität sich verbessert, und man kann dort durchaus schnell auch Erfolge erkennen.
Frau Sauter hatte noch eine Frage gestellt zu den Gemüsesäften, zu den Smoothies.
Ja. Mhm. Also der große Vorteil ist, dass in diesen sogenannten, ja, man kann ja sagen, das sind ja Frischpflanzensäfte, sind keine klassischen Presssäfte, aber zumindest durch diese Zentrifugierung gewonnene Pflanzenstoffe, die qualitativ natürlich in einer sehr unveränderten und hochwertigen Form vorliegen. Und man darf das nicht überschätzen. Also viel hilft viel, ist bei Smoothies nicht angezeigt. Es hat Menschen gegeben, die aufgrund dieser enormen Zuführung dieser sekundären Pflanzenwirkstoffe dann durchaus auch Reaktionen bekommen haben, die nicht erfreulich waren, also über den Verdauungstrakt, oder sie haben Kopfschmerzen bekommen oder sogar auch Probleme mit der Leber, weil zum Teil ja auch sehr starke Entgiftungsprozesse in Gang gesetzt werden. Es geht ja nicht nur um die Zufuhr der Vitalstoffe, sondern auch um die Aktivierung des Organismus, also der Organe. Und wenn eine Leber durch bestimmte Pflanzenstoffe sehr stark zur Entgiftung angeregt wird, aber die Nieren zum Beispiel nicht optimal arbeiten, dann kann es durchaus sein, dass sogenannte Toxine oder Metaboliten, Stoffwechselgifte, aus einem Bereich des Körpers in einen anderen verlagert werden, zum Beispiel in die Gelenke. Und ich habe das erlebt, dass bei einer intensiven kurmäßigen Einnahme von Smoothies, ja, also da wurden wirklich 3 Liter Pflanzen, also verschiedene Pflanzenarten und Obstarten dann über den Tag getrunken und dann kam es zu heftigen Gelenkschmerzen. Ja. Mhm. Also viel hilft nicht immer viel, auch also, bei Smoothies nicht.
Also Smoothies, kann man sagen, sind zwar werden ja auch in Lebensmittelgeschäften sehr schön dargeboten, wenn es bei einer Flasche am Tag, das sind glaube ich 0,125 Milliliter, also nicht besonders viel bleibt, dann setzt wahrscheinlich noch nicht so ein großer therapeutischer negativer Nebeneffekt ein, aber wenn mehr getrunken wird und bestimmte Pflanzen, weil sie einem einfach gut schmecken, bestimmte Früchte oder Gemüsearten, dann sollte man sich schon einlesen, was man dort zu sich nimmt.
Ja, also man sollte schon schauen. Es gibt so Pauschalrezepturen, aber es gibt auch Menschen, die dann vermehrt auch Heilpflanzen einsetzen. Ja, ob das jetzt die Brennnessel ist oder ob das jetzt der Löwenzahn ist, den sie im Garten pflücken oder andere.
Und da sich daraus selbst zu Hause ihren Smoothie machen. Mhm. Gut, danke schön zu dieser wichtigen Frage über den Smoothie auch. Dankeschön für Ihren Anruf, liebe Hörerin. Jetzt haben wir noch eine Hörerin, die uns erreicht hat aus dem Fränkischen. Grüße Gott, hallo, Sie sind jetzt live auf Sendung.
Ich leide so an Inkontinenz. Ich bin 82 Jahre alt und das kommt immer so plötzlich, wenn ich vom Liegen aufstehe und da geht es plötzlich los und ich weiß mir da als gar nicht zu helfen, außer dass ich eben Einlagen benütze.
Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass die Einlagen auch immer regelmäßig gewechselt werden, damit einfach die Bakterienbildung verhindert wird, ja, und damit keine aufsteigenden Infekte auch stattfinden. Es ist natürlich ein Thema, was zum Teil auch orthopädisch betrachtet werden muss, weil zum Beispiel, wenn es Problematiken gibt im Bereich des Kreuzbeines und der Lendenwirbelsäule, dann kann es sein, dass bestimmte Nerven...
Ja, ich kann auch schlecht laufen.
Ja, also gerade wenn Sie sagen, wenn das in Zusammenhang damit ist mit nicht nur Bewegungsveränderung, sondern mit dem Aufstehen, das läuft ja meistens auch über die Bewegungen, über die Lendenwirbelsäule ab und es gibt durchaus sogenannte neuralgische periphere Irritationen. Das bedeutet, dass die spinalen Nerven, die aus der Wirbelsäule austreten, zu stark angesteuert werden und einen Reiz auf die Blase auslösen, sodass eben dieser Harndrang nicht mehr kontrolliert werden kann oder auch ausgelöst wird. Also das müsste natürlich einerseits urologisch abgeklärt werden, andererseits auch neurologisch.
Und Sie sprechen mit dieser Problematik sicherlich auch vielen, vielen Hörerinnen aus dem Herzen. Das nehme ich zum Anlass, doch da auch mal wieder eine Sendung darüber zu organisieren. Vor Jahren hatten wir mal eine Sendung über diese Thematik, die doch sehr viele Menschen gerade höheren Alters, aber auch schon Frauen in den Wechseljahren sehr stark betrifft, besonders auch Frauen, die Kinder geboren haben.
Ja, das sind dann meistens auch statische Veränderungen durch Verlagerung der Gebärmutterposition, aber generell ist das Nierenblasensystem, das schließt dann auch bei den Männern die Prostata mit ein, ein durchaus dankbares Areal für die Phytotherapie, für die Pflanzenheilkunde, vor allen Dingen im Sinne der Durchspülungstherapie, also dass der Harn, dass der Urin auch immer eine gute Qualität hat und damit wird auch das gesamte nephrologische, also Nierenblasensystem auch schon mal entlastet und es gibt auch tonisierende oder entkrampfende Präparate, also die Schafgarbe zum Beispiel wirkt ja auch entkrampfend auf die glatte Muskulatur und bei Reizdarm wirkt sie gut, aber gleichzeitig auch im gynäkologischen Bereich auf die Blase. Also da gibt es im Bereich der Pflanzenheilkunde schon doch auch eine ganze Menge dankbarer Pflanzen, die jetzt nicht in allererster Linie eingesetzt werden sollten mit dem Versprechen auf Heilung. Da muss man sehr zurückhaltend sein, weil gerade wenn Blasenentzündungen häufig mit Antibiotika behandelt wurden, führt es oft zu einer gewissen Abwehrresistenz. Aber generell die Pflanzenheilkunde beinhaltet viele Pflanzen für das Blasen- und auch Nierensystem.
Danke, dass Sie auch noch dieses eher doch heikle Thema auch angesprochen haben. Alles Gute auch für Sie, Gottes Kraft und Segen. Die besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Mit diesen Worten, Herr Groß, haben wir die heutige Sendung überschrieben. Eben in meiner Einleitung habe ich vom Hausmittel, dem Kartoffelzwiebel-Quarkwickel gesprochen. Wenn ich mich recht erinnere, sind wir gar nicht dazu gekommen, den kurz anzusprechen.
Es gibt so viel.
Aber mich interessiert es trotzdem. Mhm. Zwiebeln wirken ja bei Entzündungen, auch gerade wenn ein Kind einen Mückenstich hat, schnell eine Zwiebel drauf oder wenn es etwas Entzündliches gibt. Aber der Kartoffel-Zwiebel-Quarkwickel, was mache ich damit?
Also ich habe in meiner Ausbildung das wirklich genießen können, wenn wir praktischen Unterricht hatten. Es war damals diese Josef-Angerer-Schule und einer unserer Lehrer hat diese klassischen Kneippchen-Verfahren alle angewendet. Und wir haben Quarkwickel genossen, wir haben Heublumensäcke genossen, uns dort in diese Wickel hinein einwickeln zu lassen. Und gerade eben auch dieser Kartoffelwickel wird oft ignoriert. Und eine Kartoffel, sie zählt ja als Heilpflanze im deutschen Arzneimittelbuch eingetragen. Und man kocht einfach eine oder mehrere Kartoffeln so weich, dass man sie zerdrücken kann. Man schlägt die in ein Leinentuch ein und macht diesen heißen Kartoffelwickel zum Beispiel um den Hals. Man kann das vorher testen, gerade wenn Halsschmerzen bestehen. Es gibt dann Menschen, die sagen, wenn ich was Warmes trinke, tut es mir besser. Die anderen sagen, nein, wenn ich Warmes trinke, werden die Schmerzen stärker, Kaltes tut mir besser. Dann könnte man sagen, ist der kalte Quarkwickel auch durchaus mal angezeigt. Der Quark selber ist ja sehr basisch, er entzieht auch die Säuren aus dem Gewebe und jede Entzündung geht mit Säuren einher. Und dieser Kartoffelwickel, den kann man auch als Brustwickel nehmen, dass man den großflächig entweder auf den Rücken oder auf die Brust auflegt, als eine Art Schwitzpackung. Ja. Und sie hat eine sehr entsäuernde Wirkung, deswegen wird die Kartoffel als Heilpflanze ja auch eingesetzt bei Sodbrennen. Und solange wie die Kartoffel nicht grün ist und nicht keimt, zählt sie zur innerlichen Anwendung als Heilmittel. Und der Zwiebelwickel generell, diese Schwefel und auch Senfglykoside, die enthalten sind, ob das Meerrettich ist, Zwiebel ist, Kapuzinerkresse, die sind alle wunderbar antibakteriell.
Dankeschön noch für die Beantwortung meiner Frage. Das war jetzt hier die Lebenshilfe, die Naturheilpraxis mit den besten Heilpflanzen für Ihre Hausapotheke. Möchten Sie Herrn Groß gerne kennenlernen? Seine Homepage, das ist die Seite www.wiedergesund.de. Der Hörerservice hält aber auch seine Telefonnummer für Sie bereit. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08328 921 110. Herr Groß, danke, dass Sie sich aufgemacht haben hier wieder zu uns ins Münchner Studio. Alle Sendungen in der Lebenshilfe können wie immer auch zeitunabhängig in unserem Podcast angehört werden. Die Sendung jetzt mit den Heilpflanzen finden Sie in der Rubrik Lebenshilfe Gesundheit. Die Mystikerin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen hat einmal gesagt, die Augen sind die Fenster der Seele. Möge unsere Seele das Geschenk der Erde mit all ihren Pflanzenschätzen erfassen und auch zu schätzen lernen. Damit gehen wir zu Ende. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.